Die zweite Patrone war dann für mich. Und ich hatte mich dann eben von meiner besten Freundin damals, die Medizinstudentin war, informieren lassen, dass auch eine Platzpatrone um den Lauf geschlossenen Mund das Hirn implodieren lässt und man tot ist. Und das war immer für mich der letzte Ausweg. Deswegen bin ich auch immer reingegangen, die Sterne oder der Tod, das war ja so mein Satz.
Herzlich willkommen in Extremen Köpfen. Ich bin Psychologe Dr. Leon Winscheid und treffe in diesem Podcast Menschen, die Stimmen hören, sich zu Tode hungern, anderen ins Gesicht schießen oder über Jahre hinweg in Gefangenschaft leben müssen. Jeder Mensch tickt anders. Normalsein, das gibt es nicht. Aber manche Menschen leben so weit weg von der Norm, dass es auf den ersten Blick unbegreiflich ist. Erst beim genaueren Hinsehen erkennt man, dass sich hier im Extremen der Psyche Antworten auf die eigenen Fragen des Lebens verstecken. Heute treffe ich einen Mann, der in 11 Jahren 13 Banken ausgeraubt hat. Rainer Laux wurde dabei kein einziges Mal erwischt. Und nicht nur das. Der Mann hat eine Methode entwickelt, bei der der Kopf der einzige Komplize und gleichzeitig dein größter Feind ist.
Ja, es ist ein ungeheurer Adrenalinschub und es ist aber auch so ein Kitzel der Erwartung, was jetzt passiert, weil man diese Situation ja überhaupt noch nicht gekannt hat und weiß, dass man jetzt eine Grenze überschreitet, die man selber auch noch nie überschritten hat. Und das löst auch einen gewissen euphorischen Kitzel aus und eine ungeheure Neugier, was jetzt passieren wird.
Wo ist der Punkt, an dem dir klar wird, jetzt muss ich das durchziehen?
Das ist in dem Moment, wo man in die Bank eintritt, die Pistole durchzieht, die leere Schreckschusspistole durchzieht, sagt, es ist ein Überfall und man genau weiß, dass in diesem Moment der Knopf gedrückt wird und ja, man auf der anderen Seite steht und der Polizeiberater in Bewegung gesetzt wird. Und jetzt ist man hinausgeschleudert in dieses ganz einsame, kalte, weite Reich von Freiheit, wie ich es erlebt habe, und wird völlig ruhig, was ich auch vorher nicht wusste, und macht das, was zu machen ist.
Du stehst also in der Bank, weißt, jetzt gibt's kein Zurück mehr, ich habe gebrüllt, Überfall, Pistole durchgeladen?
Ich brülle nie. Ich habe nie gebrüllt, sondern ich bin immer auf das Kassenhaus zugegangen, habe dann die Pistole durchgezogen und habe gesagt, ich habe immer sehr ruhig gesprochen, mit Nachdruck, freundlich, habe die Kunden und beziehungsweise die Bankangestellten gesiezt. Und in dem Moment weiß man, dass man diese Grenze überschritten hat. In dem Moment gewinnt alles eine ganz eigene Dynamik. Und man weiß vor allen Dingen auch, dass der Polizeiberater in Bewegung gesetzt ist und dass man auch eine gewisse Zeit nur hat, die man sich vorgenommen hat und die man einhalten will. Und zwar immer unter einer Minute.
Unter einer Minute. Die große Uhr hängt an der Wand, du weißt, die Sekunden ticken gegen dich, aber ja, es dauert alles weniger als 60 Sekunden.
Genau, ja.
Was macht dann so ein Kassierer, wenn du vor dem stehst und sagst, das ist ein Überfall?
Die Reaktionen waren unterschiedlich. Also am ersten Mal war es so, also ein kurzes Erstarren und dann hat er sofort reagiert. Die haben ja auch eine Schulung.
Hat die sind vorbereitet?
Ja, die haben eine Schulung natürlich, eben auszuzahlen, ne? Und nicht versuchen jetzt das zu verzögern, zumal sie selber ja geschützt sind. Also ihnen selber kann ja nichts passieren, weil sie sich an dem Panzerglasgehäuse befinden. Ne? Und der hat sofort ausgezahlt. Viele verzögern. Das habe ich später auch erlebt, dass Kassierer verzögern, immer nur wenige Bündel versuchen, über den Tresen zu schieben und auch in Zeitlupe. Und dann habe ich ihm auch ganz ruhig immer nur gesagt, verzögern Sie bitte nicht, ne? Sie gefährden nur uns alle hier, ne? Und Ihnen in Ihrem Häuschen wird nichts passieren. Ne?
Und dann fängt er an, die 50 Mark war das ja wahrscheinlich damals.
Das waren D-Mark noch, ja.
50 D-Mark.
Und ich habe auch immer gesagt, nur die großen Scheine. Das habe ich auch immer gesagt, ne? Bitte nur die großen Scheine.
Wie viel hat er rausgerückt beim ersten Mal?
Wie viel waren es? 10.000 Euro.
Mehr hätte er nicht gehabt?
Beim ersten Mal, es waren 7.000 und ich hatte dann das Gefühl, dass es genug ist und dachte, das reicht jetzt, ne? Und es waren dann aber 10.000 gewesen, als ich es nachgezählt habe. Später, als ich dann auch das geplant habe, in dem Fall hatte ich ja nicht mal diesen Überfall geplant, weil ich gar keine Zeit hatte. Ich konnte mir nicht mal das Bankobjekt von innen ansehen. Also ich habe da wirklich auf meinen Instinkt und meine Auffassungsgabe vertraut und bin einfach in die Bank reingestimmt. Ich wusste nicht mal, wie sie gestaltet ist, wo das Kassenhaus steht, wo die Kameras sind, wo die Kundentische sind. Es ist natürlich ein Spiel, es ist ein Babonk-Spiel immer. Es ist natürlich Babonk. Im doppelten Sinne, gegen die Bank. Ich habe mir auch nie vorgestellt, es hätte ja auch immer passieren können, dass irgendein Rambo oder ein Polizist im Zivileinsatz, der von der Arbeit kommt, eine Waffe dabei hat, da gewesen wäre. Und da hätte ich überhaupt keine Chance gehabt. Oder Polizeiwagen wären derzeit gerade vorbeigefahren und man hätte die Bank abgeregelt. Und dann wäre es auch vorbei gewesen, weil ich niemals natürlich sowas wie eine Geiselnahme unternommen hätte, weil das ein Gewaltakt ist. Und diese Gedanken habe ich mir nie gemacht. Für mich gab es immer nur die Sterne oder der Tod. Also für mich war es klar, dass ich gewinnen muss und gewinnen werde. Also diese absolute Fokussierung darauf, erfolgreich zu sein. Das einfach durchzuziehen, was ich durchziehen wollte.
In dem Moment, als du vor der Bank stehst und weißt noch, könntest du zurück, was hat dich da von jedem anderen unterschieden?
Ich habe mich selber unter Druck gesetzt. Ich habe wirklich diese Uhr gesehen und dass dieser Zeiger tickt und ich zum Nachmittags musste, war jetzt die Deadline, musste das Geld abgegeben sein. Und das hat mir dann den letzten Schub gegeben. Also damit habe ich mir dann den letzten Anstoß gegeben, wo ich eben vorher noch in der Nacht eben immer wieder am Schwanken auch war und mich selbst in Zweifel gezogen habe und mir gedacht habe, was machst du eigentlich? Das ist doch alles irrsinnig. Ich hätte mir ja eine Woche vorher das auch noch niemals vorstellen können.
Die Drucksituation war eine hohe Schuld, die ihr als WG aufgebaut hattet. Was war passiert?
Es war in den 80er Jahren und ich lebte mit 5 Frauen in einer Wohngemeinschaft und eine persische Mitstudentin, Mitbewohnerin, die sagte, dass sie einen persischen Studenten getroffen hätte, der momentan keine Wohnung hätte, ob wir ihn kurzzeitig aufnehmen könnten. Vorübergehend haben wir gesagt, ja, machen wir. Und der ist dann eingezogen, hat dann aber keine Miete gezahlt, jeden Tag nach Teheran telefoniert, was dann mehr ausmachte als die Miete. Es waren die 80er Jahre, es war so ein Laissez-faire-Gefühl, Laissez-faire-Lebensgefühl und ja auch eine Naivität, dass man sich nicht vorstellen könnte, dass einer einen betrügt, dem man ja hilft, dem man unterstützt, ne, den man aufgefangen hat. Und er hat mich dann immer weiter vertröstet. Ich hatte das WG-Konto und nach 10 Monaten war das Zimmer geräumt. Er war verschwunden und wir standen dann, beziehungsweise ich hatte das WG-Konto, es lief auf meinen Namen, also war ich verantwortlich mit 6.000 D-Mark minus da. Und die haben sich dann sehr schnell auf 7.000 addiert. Und irgendwann hatten wir dann nur noch 2 Wochen, bis man alle Daueraufträge gehabt hätte, Miete, Strom, Gas, Telefon. Nach verschiedensten Versuchen auf legale Weise an Geld zu kommen, habe ich dann irgendwann entschieden, erst habe ich es völlig irrsinnig angesehen und wieder verworfen, aber dann entschieden, okay, du hast keine andere Wahl. Wir waren alle Studenten und alternative Gewerbeschaffende und Hausbesetzer und erfolglose Künstler, also keiner hatte Geld, also es gab keine Möglichkeit, ich habe keine Möglichkeit gesehen und dann habe ich für mich entschieden. Die Mädels hatten sich im stillen Einverständnis darauf geeinigt, dass ich das schon irgendwie regeln werde und dann habe ich das spontan entschieden. Es war wirklich ein spontaner Entschluss, wenige Tage vor dem Überfall, also am Wochenende, dann am Montag in Frankfurt eine Bank zu überfallen, was ich dann getan habe.
Das ist ein extremer Druck, stelle ich mir vor, 7.000 Euro Schulden zu haben als WG und zu wissen, dass das alles auf den eigenen Schultern lastet. 5 andere hängen mit davon ab, dass das geregelt wird. Aber dann eine Bank zu überfallen, ist ja trotzdem ein Schritt.
Ich habe keinen anderen Weg mehr gesehen, habe überlegt, wo ist Geld und Geld ist auf der Bank. Und ich hatte mir auch vorgestellt, eigentlich ist es ja auch gar nicht so ein richtiger Banküberfall, weil ich wollte erst unsere Bank überfallen und wollte dann eben eine Stunde später das Geld dort abliefern und dort wieder zurückbringen. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass diese Bank von den Örtlichkeiten her einfach zu ungeeignet war mit den auseinanderliegenden Kundentischen.
Dann hast du eine dir völlig fremde Bank in Frankfurt ausgewählt?
Ich hatte mich an eine Freundin in Frankfurt erinnert, die gegenüber von einer Bank wohnte. Und es war aber schon Freitag. Und Montagmittag war die Deadline, also Samstag waren die Banken geschlossen, konnte ich mir diese Bank gar nicht mehr anschauen und habe dann aber entschieden, das so zu machen und bin dann nach Frankfurt gefahren, hatte mich dann eingeladen, hatte sich nur gewundert, dass ich den Wein abgelehnt habe, weil ich damals gerne getrunken habe, aber während der Zeit der Banküberfälle war ich immer total klar.
Die wusste nichts?
Die wusste natürlich nichts, nein.
Die wohnt gegenüber der Bank, du beziehst bei der Quartier, guckst rüber auf das Ziel und weißt, am Montag breche ich da ein.
Ja, morgen. Ich bin Sonntag rübergefahren und in der Nacht stand ich dann alleine am Fenster. Sie schläft mittlerweile. Und ja, und da kamen natürlich die Zweifel auf und habe ich natürlich alles in Frage gestellt. Aber dann am Morgen, als es dann auf die Zeit zulief, dann habe ich entschieden, okay, jetzt los. Die Zeit läuft.
Das war also Rainers erster Bankraub. Doch er hört nicht auf. 12 weitere Bankraube werden folgen, obwohl er eigentlich doch längst hatte, was er wollte. Jetzt frage ich mich, warum kann er nicht aufhören? Was treibt ihn an, weiterzumachen? Ich meine, fast jeder braucht irgendwann mal dringend Geld, aber wie wird man dann zum Bankräuber? Ich meine, ich habe noch nie eine Bank ausgeraubt, egal wie hoch meine Schulden mal waren. Und die waren vor allem zu Studentenzeiten tatsächlich auch zwischendurch mal relativ hoch. Um jetzt zu verstehen, wer Rainer heute ist, muss man sich angucken, wer gestern war. Denn jede Erfahrung, die ein Mensch macht, prägt ihn. Und das gilt gerade in der Kindheit. Das Kinderhirn kann man sich vorstellen wie einen Schwamm, der alles aufsaugt und in dem vor allem alles Spuren hinterlässt. Und wir unterschätzen als Erwachsene, glaube ich, oft, wie viel Kind noch in uns steckt. Wer sich also selbst oder andere begreifen will, der sollte als allererstes fragen, was für ein Kind noch in dieser Person ist.
Ich bin Kassel-Wilhelmshöhe aufgewachsen. Es ist eine sehr schöne Gegend. Es hat eine sehr starke Naturverbundenheit. Vom Elternhaus her fühlte ich mich immer fremd und unbehaust. Bin immer eigentlich in einem, ja, grobschlächtigen und auch von Gewalt durchzogenen Elternhaus aufgewachsen.
Was heißt das? Schläge oder?
Gewalt, ja. Gewalt schon als Kind und, ja, ich war einfach nicht zu zähmen und war eben auch nicht durch Schläge zu brechen. Das hat eigentlich nur meinen Willen gestärkt. Ich habe eigentlich immer sehr, sehr zurückgezogen auf mich selbst gelebt, in meinen Fantasiewelten, in eigenen Imaginationen, meinen Imaginationen gelebt.
Gab es da ein typisches Bild, eine Art von Welt, in die du dich zurückgezogen hast?
Ja, also zum einen war ich, wann immer ich konnte, war ich draußen. War ich in der Natur. Es gab aber auch keine Probleme diesbezüglich. Von meiner Mutter war ich nicht das gewollte Kind. Mein Vater wollte unbedingt noch ein Kind haben. Mein Bruder ist 10 Jahre älter. Und mein Vater kam aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause. Er war Weltkriegs-II-Offizier. Ich hatte einen sehr alten Vater, der schon über 20 Jahre tot ist. Und er ist dann gleich wieder in die Uniform gesprungen und hat dann Karriere beim Bundesgrenzschutz gemacht und war dann ein hoher Bundesgrenzschutzoffizier. Und Beamter und Dienststellenleiter eines BGS-Standortes.
Nazi?
Er sagt nein, aber das sagen alle. Auf jeden Fall war er sehr gewaltaffin und sehr autoritär und sehr grobschlächtig. Und ich stand eigentlich von frühester Kindheit in so einer Art Grabenkampf, meinem Eltern, vor allen Dingen meinem Vater gegenüber, um mich selbst zu behaupten.
Magst du beschreiben, was so die gewaltsamste Situation war?
Ja, es kam eben zu Ausfällen, zu völlig unkontrollierten Gewaltausbrüchen. Es war einfach ein Knüppel oder eine Latte nahm im Garten und unkontrolliert und jähzornig auf mich eingeschlagen hat. So dass meine Mutter manchmal dazwischen gegangen ist, und sagt, du schlägst ihn ja tot. Wobei sie es oftmals selbst provoziert hatte und ihn ansonsten auch immer unterstützt hatte. Mein Bruder war 10 Jahre älter, von daher bin ich quasi als Einzelkind aufgewachsen, kann man sagen. Und der war genau das Gegenteil. Also er war an meinem Vater orientiert und wollte ihm immer nacheifern. Ja, ich fühlte mich eigentlich immer unbehaust und auch später dann immer mit ja so einer existenziellen Trauer, mit so einer Melancholie auch verbunden. So eine Melancholie ist so ein Kokon, der sich um einen auch dann legt. Warm und dunkel und diese Einsamkeit noch verstärkt, aber in der man sich dann auch aufgehoben fühlen kann und dann in seinen eigenen Traumwelten sich seine Freiräume schafft. Und das begann dann schon als Kind, dass ich ungeheuer viel gelesen habe und dann mit dem Rock'n'Roll war das die absolute Befreiung da mit 12 Jahren.
Die Musik, die dann
die kam. Musik, ja, das war, da öffnete sich dann alles. Ne? Und das war dann auch der Ausdruck des Protestes, der Ausdruck der Verweigerung, des Freiheitshungers, der Sehnsüchte, der Träume und auch des permanenten Bruches der vorgegebenen spießigen Regeln.
Wann bist du ausgezogen?
Nach der Schule direkt. Aber bis zur Schule war ich natürlich, ich war in der Kleinstadt, war ich natürlich gebunden und danach bin ich sofort das Elternhaus verlassen.
Selbst wenn man sich dann so abkapselt und irgendwie in so einer Fantasiewelt verstecken kann, als du ausziehst dann mit 16 wahrscheinlich so um den Dreh? Da hat dich dein Vater mit einer Latte geschlagen. Und
naja, 19 war ich dann
19 schon.
Ja.
Okay, also mit 19 dann ausziehst, hat dein Vater dich in
na,
der
dann
Kindheit
nicht
mal... Nee, ist klar. Aber irgendwann
also ich hatte das irgendwann beendet. Das war ja noch so eine Krönung der Perversion. Da gab es einen Rohrstock und den musste ich dann auch noch holen, mit dem ich verprügelt wurde. Und dann habe ich ihn dann... Irgendwann habe ich mich vor ihn gestellt, habe den Stock geholt und habe ihn über meinen Knien zerbrochen und habe gesagt, du schlägst dich nie mehr wieder. Und habe ihn nur angeschaut, ne, und da sah ich wirklich die Angst. Ich war ja knapp 13, 14, obwohl er natürlich zu dem Zeitpunkt noch überlegen war, körperlich. Also es war nie so, dass ich das Gefühl hätte, ich würde ihn angreifen können, körperlich. Ich habe damit nichts zu tun, ich bin völlig gewaltlos. Also bei mir hat die Gewalt nicht dazu geführt, dass ich das weitergetragen hat, sondern im Gegenteil, dass ich völlig gewaltlos gelebt habe, auch nie Schlägereien hatte, mich immer rausgezogen haben, mich Gewalt immer abgestoßen hat.
Also so eine Art völlige Ablehnung, weil du so nicht.
Völlige Ablehnung, hab dann auch einen Zivildienst verweigert.
Aber trotzdem hinterlässt sowas doch eine Narbe. Was war die Narbe, als du dann ausgezogen bist und einen Vater hattest, der dich so ja misshandelt hat?
Ich war ja noch, nachdem ich das beendet hatte mit der Gewalt, sagen wir mal mit 13, 12, 13, da war ich ja noch einige Jahre in diesem Elternhaus und ich habe dann einfach gemacht, was ich wollte. Das war meine Rebellion, war dann auch in der politischen Arbeit, war in der Schülerbewegung, war nie gebunden an irgendwelche Organisationen, aber in verschiedensten Organisationen auch mitgearbeitet, habe die unterstützt, Bewegungen unterstützt und würde mich als linksanarchistisch bezeichnen zu der Zeit, aber mit einer ganz klaren Abgrenzung zu jeglicher Form der Gewalt und eben auch vor allen Dingen zur RAF, das war ja die Zeit, wo diese Diskussion stattfand. Auch wir waren junge Schüler, wir waren 15 und das war ja dann auch die Diskussion, wie gehen wir damit um, wenn jetzt ein gejagter, verzweifelter RAF-Mann an die Tür klopft, nehmen wir ihn auf? Und meine Position war immer klar, nein, es sind Mörder, die haben alle Grenzen überschritten und die bewegen sich jetzt in Gefilden, gegen die wir immer gekämpft haben und gegen die sie selber ja auch mal angetreten sind. Gegen ihre Elterngeneration, weil sie die gleiche Gewalt verwenden, in der gleichen Skrupellosigkeit. Und sie rechtfertigen. Rechtfertigen kann man ja immer alles.
Aber die Rebellion gegen die Eltern in der Pubertät und das, was du gerade beschreibst, finde ich, ist noch nicht eine Narbe, die entsteht, wenn mich mein Vater verprügelt mit einer Latte. Das muss doch wirklich was mit einem machen. Ich glaube, mir wird das unglaublichen Hass schüren. Wie war das bei dir?
Ja, natürlich. Es ist eine ungeheure Wut. Und Wut ist eine Energie, ist eine so starke Energie. Und diese Energie habe ich immer eingesetzt. Ne? Mein Bruder saß immer da, hat keinen Mucks gesagt, obwohl er auf Seiten meines Vaters war, weil ich einfach rhetorisch gebannt war. Und ich habe meinen Vater permanent angegriffen. Wir hatten ständig Auseinandersetzungen. Das waren dann riesige Schreiereien von seiner Seite aus. Und ich habe immer sehr kühl, unterkühlt und klar analytisch geantwortet und ihn auseinandergenommen. Und das sogar im Offizierscasino gemacht, wo die meisten auch offen Nazis waren zu der Zeit.
Ne? Wenn du deinen Vater so gehasst hast, hast du dich selber gemocht?
Es gibt da so einen Satz im Steppenwolf, das war mein Buch, mein absolutes Buch war der Steppenwolf, wenn ich das sehr früh gelesen habe, mit 14, wo er gesagt hat, sie haben es nicht geschafft, mich zu brechen, sie haben es nie geschafft, sie haben nur meinen Willen gestärkt und meinen Geist gestärkt. Aber was ihnen gelungen ist, dass ich mich immer wieder gegen mich selbst richten muss. Und das war eben eine Auseinandersetzung, die ich mit mir selber führen musste, dass da ja so ein Zweifel und dann auch so ein Selbstzerstörungselement sich bei mir entwickelt hat, mit dem ich mich immer wieder auseinandersetzen musste, was dann auch irgendwann dazu geführt hat, dass ich wieder besseren Wissens dann auch sehr stark mich mit Alkohol und Drogen auseinandergesetzt hat, ohne jetzt mich in den stärkeren Drogen zu verlieren, in starken oder in harten Drogen zu verlieren. Also da war ich klar genug. Aber das habe ich auch in den Griff bekommen und habe mich da wieder rausgezogen.
Das ist jetzt schon, du bist ausgezogen.
Ja.
Wo ziehst du hin?
Kurzzeitig habe ich Sozialpädagogik ganz kurz studiert und habe ein Praktikum als Erzieher gemacht im sozialpädagogischen Bereich, in der Heimerziehung. Und dann wurde ich zum Zivildienst eingezogen und dann bin ich nach Gießen gekommen. Und da bin ich dann längere Zeit auch geblieben, in dieser Studentenstadt, mit seiner studentischen, seiner Bohème-Szene und auch mit seiner Hausbesitzer-Szene zu der Zeit in den 80er Jahren. Das war ja die Hochzeit auch der Hausbesitzer.
Was hast du im Zivildienst gelernt?
Ich war Rettungssanitäter. Ich habe dann die Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht und bin dann auf dem Krautkreuzwagen dann eben mitgefahren. Also im Rettungsdienst. Und unter anderem nicht nur Unfälle und Routinefahrten, sondern man muss auch Zwangseinweisungen machen. Und da wurde von uns verlangt, dass wir da Hand anlegen. Da habe ich mich geweigert als einziger Zivildienstleister und bin dann zwangsversetzt worden in den Keller.
Akten abheften.
Ja. Ja.
Okay, also immer die volle Ablehnung der Gewalt. Ist so.
Und der Autoritäten, wenn ich sie als ungerecht anerkannt habe, ja. Und wenn ich etwas einfach nicht als richtig angesehen habe, wie eben diese Form der Gewaltanwendung bei Zwangseinweisungen, wo man die Polizei unterstützen sollte. Es wird von Polizisten unternommen, die zwangsweise Einweisungen und Verbringung in den Krankenwagen, aber die Sanitäter sollten daran teilhaben. Und da habe ich mich verweigert, das zu machen.
Das ist eine schreckliche Vorstellung, oder? Jemanden
absolut,
gegen deinen Willen eingeliefert zu werden, festgehalten zu werden.
Ja, natürlich.
Grauenhaft.
Vor allen Dingen, das waren ja Menschen, die einfach der strikten Norm nicht entsprochen haben. Das waren oft sehr, sehr fantasievolle, kreative Menschen, die einfach, wo der Normalbürger sagen, der ist verrückt, aber die waren auf eine positive Weise verrückt, weil sie individuell waren. Ich würde nicht sagen verrückt, sondern sie waren eben etwas individueller als der Mainstream-Bürger.
Dir blüht das ja später noch, gegen deinen Willen festgehalten werden.
Ich weiß, dass du darauf zurückkommen willst.
Da komme ich später darauf zurück, aber erstmal jetzt in Gießen der Zivildienst, scheinbar auch eine Zeit, du hast es eben auch schon erzählt, dass dich das für später irgendwie auch geprägt hat, insofern, als dass du dich bei den Bankräuben erinnerst, wie das war, auf diesem Blaulichtwagen mitzufahren.
Ja.
Was hast du da gelernt, fragte ich deswegen, weil ich verstehen möchte, ist das ein Grundstein? Fängt man an, sich so konzentrieren zu können, dass man plötzlich Bankräuber sein kann?
Ich erlebe es für mich so, ich kann ja nur von mir selber sprechen, dass ich in Extremsituationen ungeheuer fokussiert bin. Und das ist eine Extremsituation, deswegen vergleiche ich das. Und der Banküberfall ist auch eine Extremsituation. Und die Gefängnissituation ist eine permanente Extremsituation. Und das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, dort immer seinen Stand zu machen. Und das manchmal 24 Stunden am Tag, wenn man zum Beispiel in einer Massenzelle eingesperrt ist, wie ich es gewesen bin.
Aus dem Keller vom Zivi bis zu dem Moment, wo du vor der Bank stehst und weißt, jetzt gibt's keinen Schritt mehr zurück. Wie viele Jahre liegen da noch zwischen?
Da liegen noch 10 Jahre dazwischen. Ich habe immer ein sehr, sehr rastloses, unbehaustes Leben geführt. Ich bin sehr viel gereist. Ich habe nicht wieder angefangen zu studieren. Habe viel gejobbt und war dann wieder ein halbes Jahr unterwegs. Bin durch Europa getrampt, habe in Dänemark, in Christiania, in einem Alternativprojekt mitgearbeitet.
Diese Stadt, die es heute noch gibt, die Stadt,
genau,
in der
Freistadt
Stadt.
Christiania. Aber da heute ist es ja ein geschliffenes, kastriertes Projekt. Damals war es wirklich der Freistaat, wo die Polizei keine Zugriffsmöglichkeiten hatte.
Hast du in der Zeit deine Eltern nochmal getroffen?
Ganz selten.
Und wie war das?
Fremd. Es war einfach fremd.
Wut noch da?
Nein. Aber dennoch wusste ich, die Rechnungen sind noch nicht beglichen.
Also auf nicht verziehen.
Manche Dinge kann man auch nicht verzeihen. Man kann das einfach nicht verzeihen. Solche Misshandlungen von wehrlosen kleinen Menschen kann man nicht verzeihen. Deswegen bin ich seitdem auch so empfindlich. Ich komme manchmal auch in Schwierigkeiten. Ich bin auch schon mal von einem Türken angegriffen worden, weil ich ihn zusammengeschissen habe, weil er sein Kind an einer S-Bahn-Haltestelle geschlagen hat. Und ich muss dann sofort dazugehen, weil ich höre ein Kind schreien. Ich bin da so sensibel, wenn ich nur Gewalt sehe gegen Kinder. Und das ist ja das große Verdienst der 68er und meiner Generation, dass sie eben gesagt hat, Schluss, wir hören damit auf, sondern wir erziehen unsere Kinder mit Liebe und zur Eigenverantwortung.
Das klingt wie so eine extrem gesunde Quintessenz aus dieser schlechten Behandlung, auch aus diesem schwierigen Verhältnis zu den Eltern. Manche entwickeln da posttraumatische Belastungsstörungen, die haben eine Wunde, die nie wieder heilt. Machst du es dir zu leicht oder war es wirklich einfach nur Gutes, was daraus entstanden ist?
Das sind natürlich Traumata, das kommt immer auch mir mal wieder zurück und die Wut kommt auch immer mal wieder zurück. Und dann muss man das bearbeiten und dann lässt sich das auch überwinden. Aber ich glaube, man muss manche Traumata auch einfach anerkennen. Man sollte sie nie verdrängen, sondern man muss sie anerkennen. Und das sage ich auch Freunden, die auch in schwierigen Situationen anderer Art sind. Und sage ihnen, du musst einfach dein Traumata auch anerkennen. Und immer wenn es auftaucht, nicht versuchen es zu verdrängen, sondern damit umzugehen und damit zu leben. Und das habe ich gelernt, einfach damit zu leben. Aber natürlich ist das vorhanden, auf jeden Fall. Und wird es auch immer sein.
Das wichtigste Kriterium, damit ein Mensch die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung bekommt, ist die Vermeidung. Leute, die etwas erlebt haben, was sie traumatisiert, werden dieses danach vermeiden. Sie wollen das nicht nochmal erleben. Und Rainer Laux macht ja im Prinzip durch die gesamte Jugend hindurch traumatische Erfahrungen mit Gewalt, durch seinen schrecklichen Vater, der ihn mit einer Dachlatte verprügelt. Und so wendet er sich von der Gewalt ab. Das alles passt eigentlich perfekt zum Trauma. Aber Vorsicht, die Psyche eines Menschen ist niemals wie ein Buch. Ich könnte mir vorstellen, dass in Rainer Laux' Brust zwei Herzen schlagen. Das eine fühlt sich vielleicht doch etwas schuldiger, als er sich das zugestehen möchte, weil er bei seinen Bankrauben
anderen Menschen Gewalt zugefügt hat. Zwar nicht direkt, aber psychisch macht das ja doch sehr viel mit einem, wenn man sowas erleben muss. Und das zweite Herz in ihm, das schlägt gegen Autoritäten. Er hat ganz früh gelernt, dass er gegen seinen Vater kämpfen muss. Und jetzt kämpft er eben gegen diese andere große Macht, die es im Leben vielleicht eines Erwachsenen gibt, nämlich die Banken. Rainer wird zum jungen Erwachsenen und wie wahrscheinlich fast alle jungen Erwachsenen zieht es ihn erstmal in die Ferne. Er reist durch die Welt, landet dann aber wieder in Gießen. Und hier gründet er eine WG, in die immer mehr Frauen ziehen. Als Rainer als einziger Mann mit 5 Frauen zusammenlebt, kommt eine der Frauen auf die Idee, einem Iraner helfen zu wollen. Der Mann ist ohne Bleibe und braucht dringend ein Dach über dem Kopf, da ist Rainer gerne mit dabei. Der Iraner darf in die WG einziehen. Er soll einen Teil der Miete mitbezahlen, soweit ist der Deal klar. Was aber passiert, ist, dass der Iraner anfängt, nach Hause zu telefonieren. Und das war damals noch extrem teuer. Außerdem zahlt er die Miete nicht. Und so sitzt Rainer am Ende mit der WG da und hat Schulden in Höhe von 7.000 Euro, die er begleichen muss. Das Konto läuft auf seinen Namen. Er hat die WG eingerichtet. Er ist so ein bisschen das Oberhaupt. Das heißt, die Verantwortung hängt an ihm. Rainer steht mit dem Rücken zur Wand. Ein Gerichtsvollzieher ist eingeschaltet. Der Anwalt hat sich längst angekündigt. Der junge Mann weiß nicht, was er machen soll. Er sieht keine andere Option, als eine Bank zu überfallen. Ein guter Bankraub, das weiß man auch als Laie, der will eigentlich geplant sein. Doch dafür hatte Rainer keine Zeit. Hals über Kopf fährt er nach Frankfurt zu einer Freundin. Und von hier nimmt das Schicksal seinen Lauf. Obwohl Rainer kaum Zeit hatte, irgendwas zu planen, sich vorzubereiten, hat er sich ziemlich schlaue Gedanken gemacht.
Ich wusste nicht, wie die Bank innen aussieht, aber da habe ich auf mir selber vertraut, auf meinen Instinkt und Auffassungsgabe vertraut. Und das war auch ausreichend. Aber ich habe mir schon natürlich überlegt, woran scheitern Banküberfälle? Und dann sah ich, die meisten scheitern daran, dass die Menschen einfach zu viele Mittel einsetzen. Und je mehr Mittel man hat, umso angreifbarer wird man über diese Mittel. Sprich ein Auto, man ist außerhalb von einer kleinen Ortschaft und da wird eine Filiale überfallen und glaubt dann eben, da ist kaum ein Mensch. Also ist man da am sichersten. Aber da ist man natürlich am unsichersten, weil man hat Auto und irgendeine Oma hängt immer im Fensterrahmen und schaut, was so alles passiert. Und irgendjemand sieht es immer. Und da habe ich mir dann überlegt, du machst genau das Gegenteil. Du überfällst eine Bank mitten im Zentrum, in der Fußgängerzone. Und je mehr Menschen unterwegs sind, umso besser. Das ist die klassische Guerillataktik. Zuschlagen, das ist jetzt dieser Guerilla-Taktik-Ausspruch, das klingt jetzt sehr martialisch, also den Banküberfall vollziehen und dann in der Menge untertauchen und sich ganz normal bewegen. Das ist auch sehr wichtig. Man fängt nicht an zu laufen, wenn man aus der Bank kommt, sondern man taucht einfach in der Menschenmenge unter und bereitet einen Ort vor, an dem man sich schnell umzieht, also sich verwandelt, was ich dann sehr, sehr häufig dann in U-Bahn-Eingängen gemacht habe, wo die Bank direkt neben U-Bahn-Eingang war. Damals war es so, und habe ich mir natürlich auch angeschaut, dass die Abgänge in den U-Bahn-Schacht, dass die noch nicht mit Kameras bewehrt waren. Mittlerweile ist das auch der Fall, zu größten Teilen, ich glaube, oder überall, das weiß ich nicht. Und da habe ich dann immer einfach den schwarzen Parker ausgezogen, schwarze Lederhandschuhe. Ich hatte dann immer eine schwarze Umhängetasche. Die wussten nie, wo das Geld verschwindet, weil ich hatte das immer vorne in der Umhängetasche. Die wollten mir das natürlich immer reichen. Ich habe immer gedacht, ne, geben Sie mir das bitte mal rüber, weil es klar war, wenn Sie einem eine Tüte geben, ist die präpariert. Und dann fliegen einem dann naja die Farbpatronen um die Ohren. Ne? Und habe dann immer alles verstaut, eben den Parker, den schwarzen Parker, die leere Kanone, die schwarzen Handschuhe, die Zorro-Maske. Und war darunter hell gekleidet, hatte unter meiner schwarzen Mütze eben die Haare auf und bin dann eben als Student dann entlang geschlendert.
Du kommst nach diesem ersten Banküberfall raus und es hat geklappt, du machst die Tür zu und dann?
Und dann noch ein Punkt, weil wir darüber sprachen, was hast du jetzt geplant bei diesem ersten Überfall? Eine Sache hatte ich mir schon auch überlegt, und zwar, ich habe einen Motorradhelm verwandt. Zum einen war das eine Komplettmaskierung gegen die Videokameras, also ein Integralhelm, wo man gar nichts erkennen konnte. Und zum anderen habe ich damit die Häscher in die entgegengesetzte Richtung, nämlich in die Ferne gelenkt, weil man dann natürlich angenommen hat, er war mit dem Motorrad unterwegs und ich war nur 10 Meter entfernt auf der anderen Straßenseite. Allerdings bin ich nicht, das ist jetzt wohl die Frage, ich bin nicht aus der Bank gekommen und dann über die Straße gelaufen und dann ins Haus gegangen.
Das wäre nicht die Frage. Ich stelle es mir noch ganz, ganz anders vor. Ich komme aus dieser Bank raus, habe ein Adrenalin-Level irgendwo Richtung, weiß ich nicht, Anschlag jedes Barometers, stehe vor dieser Bank. Was ist das für ein Gefühl?
Du bist völlig fokussiert und du bist völlig angespannt in einer totalen Entspannung und Klarheit und Weite und Offenheit. Du bist in dieser Welt und gleichzeitig bist du völlig außerhalb.
Gibt es noch Gefühle in dieser Welt?
Also erstmal fühlst du dich selber ungeheuer stark und du fühlst dich Es ist auch so eine Euphorie, die bei dir eintritt. Und eigenartigerweise, da habe ich dann gelernt, dass das Leben als Fluchttier gar nicht so übel ist, weil das auch funkensprühende Euphoriegefühle auslöst, wenn man denn den Häschern entkommt. Sagen wir es mal so, ich bin ja vom Jäger, der jetzt einen Angriff durchführt, zum Gejagten geworden. Aber das habe ich niemals als bedrückend empfunden. Also ich habe das auch als euphorieauslösend empfunden. Deswegen dieser Vergleich mit Fluchttieren. Weil man ja dann, das ist ja eben auch das Spiel gewesen, nicht nur jetzt die Bank zu überfallen, sondern einen ganzen Polizeiapparat aufs Kreuz zu legen. Und das hat mir große Freude bereitet.
Adrenalin ist natürlich so auf der rein neurologischen Seite etwas, was erstmal komplett reinkickt. Das ist nicht sofort wieder weg, logisch. Aber irgendwann muss ein Down kommen. Stehst du dann irgendwann da und denkst dir, oh mein Gott, was habe ich gemacht?
Es ist ja so, dass ich am Fluss war, dass ich ja weiterrollen musste. Ich hatte ja gar keine Zeit mehr, das zu überlegen, sondern die Uhr lief und ich musste jetzt zu meiner Freundin. Also erstmal musste ich bin dann um den Block rumgelaufen, habe dann eben mich verwandelt in dem Hinterhof, habe den Helm in die Plastiktüte gepackt, in eine Mülltonne und habe dann kurz zu Halt gemacht vor der Bank, wo mittlerweile zwei Polizeiwagen standen, habe mich auch kurz dann zu den Passanten gestellt, habe Brötchen geholt in der Bäckerei nebenan und bin dann hochgegangen. Und dann musste ich ja schon mich fast verabschieden. Sie hat mich dann noch begleitet zum Bahnhof, weil ich musste ja nach Gießen. Die Uhr lief ja und ich war eine halbe Stunde vor der Klappe, war ich dann da und kam dann eben in die WG, pfefferte das Geld auf, habe das natürlich dann abgezählt, was wir brauchten. Auf der Toilette, da sah ich dann, dass es nicht nur 7.000, sondern 10.000 war und pfefferte das Geld auf den Tisch und sagte, eins von den Mädels kannst du jetzt zur Bank bringen, ist alles klar. Und da ging hoch und da war noch unser Anwalt, der war auch der Besetzeranwalt, der kam mir entgegen. Und man guckte mich völlig vorwurfsvoll an, meinte, ja, die Zeit ist ja wohl abgelaufen. Dann meinte ich, das Geld ist da, alles klar, Problem gelöst. Ne? Und dann guckte er mich an und sagte, oh, hast eine Bank überfallen? Und dann meinte ich, ja. Und dann kam ich hoch zu den Mädels, meinte, alles klar, und ging dann weiter. Und da merkte ich, dass man mit der Wahrheit am besten lügen kann. Und dann die Mädels fragten, oh, hast eine Bank überfallen? Ich sage, ja, was denn sonst? Ne? Und ja, dann war das Problem erstmal gelöst.
Was hast du an dem Abend gemacht?
Ja, dann habe ich eine Riesenparty gegeben.
Ja, ja mit den 3.000?
Genau. Bei uns in einem Rock'n'Roll Club.
Was hast du denen gesagt? Ich habe eine Bank ausgeräumt.
Die haben mich, einer fragte dann auch nochmal, habe ich dann auch ja gesagt. Und ja, da fragte auch niemand nach. Das ist einfach, es hat auch was mit der Zeit zu tun. Wir leben in einer sehr rationalen Zeit und es ist nicht so die Zeit, wo man nur in dem Moment lebt und nicht weiterdenkt, sondern man denkt immer auch perspektivisch, was passiert morgen oder nachher und was passiert in 50 Jahren mit meiner Rente. Das war eine Zeit, wo man wirklich nur im Moment lebte und da fragte einfach niemand. Das Problem war gelöst, hat das irgendwie gemacht und das war okay. Also das ist eine andere Einstellung gewesen, ein anderes Lebensgefühl. Vor allen Dingen natürlich auch in den Kreisen, in denen ich verkehrt habe. Das waren einfach Freigeister und die sehr momentan und sehr sinnlich gelebt haben, ebenso wie ich.
Ich denke trotzdem die ganze Zeit an Fußball, den man aufpumpt und irgendwann so viel Druck drauf ist, dass der ein Ventil bräuchte, um rauszukommen, sonst wird der Ball platzen. So wie das mit meinem Kopf, wenn ich diese Info als einziger im Kopf hätte. Ich müsste das irgendwie mehr sagen.
Ja, das sind ja diese verschiedenen Punkte, als ich mir anschaute, woran sind denn Banküberfälle gescheitert, ne? Und dann, um mich vor diesen Fehlern zu bewahren. Ein anderer Punkt auf dieser Liste war eben, dass sehr viele Banküberfälle, vielleicht sogar die meisten, an dem nicht im Zaum gehaltenen Mitteilungsbedürfnis der Menschen gescheitert sind, ne? Und naja, ich habe die Nacht durchgetanzt und das war so mein Ventil. Das ist immer eins meiner Ventile gewesen, auch heute noch, wenn ich an Schlaflosigkeiten leide und nachts aufstehe und nicht schlafen kann, dann tanze ich 2 Stunden mit Kopfhörern, volle Lautstärke und danach geht mir es dann besser.
Du hast jetzt eine Bank überfallen. Du hast die Schulden der WG beglichen. Nach dem Riesenerfolg hast du mit den 3.000 Mark. Nach dem Riesenerfolg hast du mit den 3.000 Mark eine Party gegönnt. Bis hierhin bin ich und vielleicht auch viele andere vollkommen dein Freund.
Warum hat er jetzt nicht aufgehört? Das Problem ist gelöst, ne?
Was passiert jetzt mit dir?
Ich habe mein Leben nicht grundlegend verändert. Das war ja auch ein Grund mit Sicherheit, warum ich nie gefasst worden bin. Zum einen, weil ich nie in irgendeiner wie immer gearteten kriminellen Szenerie gelebt habe. Zum anderen habe ich meinen Lebensstil überhaupt nicht verändert. Also ich hätte ja dann auch erster Klasse fliegen können, als ich dann die Gelder hatte. Sondern für mich war die freiste Form des Unterwegsseins, des Reisens, zu trampen, was ich auch weiterhin gemacht habe. Ich habe das ja eingefügt in mein Lebensbild, mir natürlich da auch vieles schön geredet und habe dann für mich dann so eine Art Popkunst, Popart Bild realisiert und gelebt. Deswegen auch diese Entwicklung der Zorro-Figur. Ich wollte ja eine positiv besetzte Figur entwickeln als Bankräuber, was ich ja dann auch gemacht habe. Am Anfang ist die Jesse James-Figur mit dem schwarzen Tuch und der Sonnenbrille und dann eben sehr schnell dann diese Zorro-Figur, die ich dann auch beibehalten
habe. Du hattest die Zorro-Maske an?
Ja, immer. Ich war ganz in Schwarz gekleidet und hatte eine schwarze Mütze. Und unter dem schwarzen Schal war die Zorro-Maske. Also es war eine Zorro-Maske mit dem Vorhang unten dran, so dass das ganze Gesicht verdeckt ist. Und die brauchte ich immer nur hochziehen, beziehungsweise dann runterziehen. Und diese Figur habe ich auch ganz bewusst entwickelt, weil ich wollte eine positiv besetzte Figur entwickeln und entsprechend auch handeln. Das heißt freundlich, höflich und zwar bestimmt, aber ruhig auftreten und beruhigend auftreten, die Menschen siezen. Einmal wurden die Hände gehoben, da habe ich mich total beschämt gefühlt unter meiner Maske. Da hoben die drei Kunden die Hände und ich war ganz beschämt. Dann nehmen sie die Hände runter, das ist nicht nötig.
Ist das Geltungssucht, sich so einen Charakter aufzubauen? Und nicht falsch verstehen, die haben wir alle in uns.
Ja, natürlich. Also ich habe das Ganze auch als Abenteuer gesehen. Es ist immer dieser Hunger gewesen, Grenzen zu überschreiten und Neuland zu betreten und einfach zu schauen, was passiert. Was passiert mit mir und wo geht es hin?
Was war denn dann der Grund, die zweite Bank zu überfallen?
Ich war ja sehr überrascht gewesen über die Vorgänge, die stattfanden bei dem ersten Banküberfall. Ich hätte nicht geglaubt, dass es eben so einen Schub geben würde. Das hat mich fasziniert und dann habe ich entschieden, Banken zu überfallen. Dann habe ich das wirklich ganz bewusst auch entschieden und habe es gemacht. Nicht nur eine, sondern ich habe es gemacht. Gleichzeitig habe ich dann mich natürlich auch mit diesem Outlaw-Bild natürlich auch idealisiert. Ich wurde dann auch, was dann auch befeuert wurde durch die Presse, ich wurde dann als moderner Robin Hood benannt.
Warum?
Und als ich habe einen Teil der Beute dann auch immer an soziale Organisationen gespendet und immer bei einer anderen Filiale einer gerade überfallenen Bank eingezahlt. Das habe ich mir auch nicht nehmen lassen. So wie ich ja ganz bestimmte Rituale entwickelt habe, ganz bewusst. Ich wollte auch bewusst auf mich hinweisen, auch mit der Zorro-Figur. Ich hätte ja auch immer wieder eine neue Figur wählen können. Aber ich habe ganz bewusst diese Zorro-Figur gewählt und auch Spuren hinterlassen, eben auch Rituale entwickelt, wie das, dass ich bei jedem Banküberfall, was sich auch spontan entwickelt hat. Rituale entwickeln sich ja meistens spontan, weil beim ersten Mal war das letzte Bündel, waren neue 20 D-Mark-Scheine und dachte ich, okay, die sind bestimmt sicherlich präpariert und warf die dann eben auf den Tresen und sagte, pour les employés. Und das habe ich dann immer gemacht.
Für die Angestellten.
Für die Angestellten und habe das dann immer gemacht, bei jedem Banküberfall.
Da ist sie aber wieder, oder? Die Geltungssucht?
Weißt du, wenn ich das sehe, was die Presse macht, ich habe die Presse ja nicht damit gefüttert, sondern die Presse kommt selber darauf. Ich habe mich ja selber nie als Robin Hood bezeichnet. Man hört es natürlich gern, aber letztlich amüsiert es mich mehr, weil ich genau weiß, dass die Presse sich immer auf irgendein spektakuläres Etikett stürzen wird. Aber in dem Moment, wo ich scheitere, wo ich gefasst werde, ne, dann bin ich vergessen und dann wird sich die Meute genauso auf mich stürzen. Er hat ja verloren, letztlich muss er auch verlieren und letztlich ist er jetzt auch verschwunden und kein Hahn kräht mehr nach einem, wenn man dann gefasst und gefangen genommen worden ist. Das weiß man natürlich auch. Also als jemand, der ja sehr für sich selber lebt und die Menschen auch, glaube ich, ganz gut einschätzen kann.
13 Banken hast du ausgeraubt. Wie viel Geld ist dabei rumgekommen?
Das war nicht so viel. Das waren 500.000 D-Mark über 11 Jahre. Dann habe ich einen Teil gespendet.
Wie viel hast du gespendet?
Möchte ich jetzt gar nicht einzeln sagen.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Aber nicht so viel.
Ich möchte darüber nicht reden. Okay. Manche Sachen möchte ich einfach nicht benennen. Und weil dann beginnen gleich Bewertungen, zu viel, zu wenig.
Ja, total.
Und das will ich nicht.
Und aber für dich war es ein guter Betrag?
Für mich war es okay, sonst hätte ich es ja nicht gemacht.
Ein Betrag, der dich auch ein bisschen stolz gemacht hat, oder?
Für mich war es einfach okay. Für mich war es gut, es an ganz bestimmte Organisationen noch zu geben. Das war für mich gut. Es war ein gutes Gefühl, ja. Aber nicht als Ablass, sondern einfach, weil es ein gutes Gefühl war. Und weil ich es konnte. Ich habe genauso auch Freunde unterstützt. Es war einfach ein gutes Gefühl und ja, das war's, sonst nichts.
Es ist ein Unterschied, was die Presse nachher aus dir macht und sich vor die Mitarbeiter darzustellen und ein Bündel 20 hinzuschmeißen und zu rufen für die Mitarbeiter. Oder auch zum Beispiel den Leuten zu verstehen zu geben, dass man sich schämt, wenn die Hände hochgehen. Natürlich gehen die Hände hoch. Natürlich hat da keiner Lust auf die paar 20-Euro-Scheine, die du hinschmeißt, weil alle sind in Panik. Im Endeffekt sind da Menschen, die gerade da stehen, die von dir mit einer Pistole bedroht werden. Die kennen dich nicht. Du stehst mit einer Zorro-Maske vor denen. Da kann ich sagen, Robin Hood, hin oder her, du richtest einen Schaden an.
Ja.
Und wie bist du damit umgegangen? Mein Eindruck ist so ein bisschen von dem, wie du es jetzt gerade schilderst, war mir nicht bekannt, mit dem Geld zum Beispiel zu schmeißen.
Ja.
Versuchst du durch dieses, vielleicht ist es nicht nur Geltungssucht, sondern vielleicht ist einfach das urmenschliche Bedürfnis, gut dazustehen, versuchst du dadurch zu relativieren, was du den anderen an Schaden angerichtet hast?
Das war einfach nur eine provokante Geste, weil es ist doch völlig klar, dass das niemand, ist ja eher das Gegenteil, weil wird ja niemand irgendwas von diesem Geld haben. Es ist einfach nur ein Element der Figur, die ich da zusammengebaut habe. Nicht mehr. Also das hatte dann hatte mehr stilistischen Hintergrund als,
wie der Künstler.
Als sonst irgendwas. Bin ich auch nicht stolz drauf. Und um darauf zu kommen, das ist natürlich der Angelpunkt, das ist die Bedrohung. Und das ist natürlich völlig klar, weil auch eine Bedrohung mit einer leeren Waffe ist die gleiche Bedrohung wie mit einer geladenen Waffe, weil der Gegenüber das ja gar nicht weiß. Und das ist ein Problem, womit ich mich erst im Gefängnis dann wirklich auseinandergesetzt habe, weil ich nicht verstehen konnte, und da kommst du jetzt als Psychologe auch gleich ins Spiel, wie ich bei meiner ganzen feinnervigen Kalkulation das ausblenden konnte, nämlich dieses Moment der Bedrohung. Weil auch ein freundlich durchgeführter, mit einer leeren Waffe durchgeführter, sehr schnell durchgeführter Banküberfall ist natürlich ein gewaltsamer Akt, weil die anwesenden Menschen für, wenn auch sehr kurze Zeit, in Geiselhaft genommen werden. Und man nicht weiß, was man bei diesen Menschen auslöst. Und das ist absolut meine Schuld. Das habe ich natürlich gesehen. Das habe ich aber erst wirklich wahrgenommen in der Gefangenschaft, in der ganzen Dimension und dann auch gesagt, das ist meine Schuld und dazu stehe ich auch. Und mich dann gefragt, wie konnte es dazu kommen, wenn man so fein und differenziert kalkuliert, dass man dieses Moment ausblendet, wenn man selber auch absolut überzeugter Pazifist ist. Und da sprach ich dann mit dem Psychologen im Gefängnis und mir kam dann immer die Antwort, sie haben es ausgeblendet, um die Überfälle begehen zu können. Weil hätten sie es nicht ausgeblendet, dann hätten sie die Überfälle nicht begehen können. Mir hat das nie gereicht, aber das waren die Erklärungen auch außerhalb, also dann nach der Gefängniszeit. Und das waren eigentlich die gleichen Fragen, also renommierte Psychologen auch, die mir dann die gleichen Antworten gaben. Und für mich selbst war das einfach immer nicht ausreichend.
Du sagst ja, dass du Gewalt komplett ablehnst, dass da bei dir alle Alarmglocken angehen. Gleichzeitig hast du in frühester Kindheit sehr prägende, gewaltsame Erlebnisse gehabt. Könntest du dir vorstellen, dass diese Art von Gewalt, die du da ja genauso wie beschreibst, wie sie ist, und es ist eine krasse Form von Gewalt, dass du da was ausgelebt hast, was vielleicht doch mehr in dir drin ist, als du glauben möchtest?
Ich sehe es überhaupt nicht als krasse Gewalt, weil ich sehe diese, sagen wir mal, diese 40 Sekunden. Es findet eine Bedrohung statt und es kommt zu keinem realen, sinnlichen Gewaltakt, der dort stattfindet. Wie gesagt, ich sehe es als Gewaltakt an und ich sehe es als etwas an, was ich als Schuld ansehe. Nur ist es nicht so, dass ich es vergleichen kann mit einer sinnlichen, körperlichen Gewalt, weil die findet nicht statt.
Es gibt Leute, die leiden alleine unter verbaler Gewalt. Es gibt Leute, die werden unterdrückt und gehen daran kaputt. Das ist alles eine Form von Gewalt.
Ich weiß. Ich denke aber, dass man differenzieren muss in der Form, wie etwas vorgetragen wird, wie etwas umgesetzt ist. Und deswegen war mir dann sehr wichtig, als die Prozesse begannen. Ich war ja in zwei sehr langen Indizienprozessen.
Du wirst irgendwann festgenommen, das musst du mir gleich nochmal kurz erzählen. Und dann kommst du vor Gericht, klar. Und am Ende triffst du auf deine Opfer, wenn man so will.
Und dann kommt es zu den Verhandlungen.
Ja.
Und bei den Verhandlungen ist es so, dass eben die ganze Reihe von Bankangestellten und Kunden gehört wird, die bei den Überfällen anwesend waren. Und da war ich natürlich sehr gespannt und habe dann sehr genau hingehört, was dort passiert, weil der Richter natürlich explizit das anspricht, wovon du jetzt redest. Ne? Welche Auswirkungen hat das gehabt? Hat es traumatische Auswirkungen gehabt? Wo dann wirklich ganz in die Tiefe gegangen wird, hat es auch nur einen Albtraum bei jemandem gegeben. Und da wird jeder Einzelne, wird der sehr explizit und ausführlich befragt. Und dann war ich sehr erleichtert, dass die Antworten waren, dass eben keiner eine traumatische Auswirkung gehabt hatte, nicht einer auch nur einen Albtraum gehabt hatte, aber eben manche momentanen Schrecken erlebt haben. Und das ist natürlich meine Schuld. Insgesamt war ich natürlich schon erleichtert, dass es eben keine traumatischen Konsequenzen gehabt hat. ich sogar teilweise verteidigt worden bin. Also manche sagten dann, das war das, was am häufigsten kam, ich habe mich immer sicher gefühlt. Ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass er das irgendwie außer Kontrolle lassen könnte. Und er war immer ganz freundlich. Aber vor allen Dingen, ich habe mich immer sicher gefühlt, dass das nicht außer Kontrolle laufen könnte. Das hat mich schon dann erleichtert, als ich das in den Prozessen sah. Das waren beiden Prozessen und das waren ja sehr viele Zeugen, die dort auftraten. Die meisten haben es ja gar nicht mitbekommen in den Banken, weil das hat ja eigentlich immer nur die Menschen, also die Kunden und Bankangestellten mitbekommen im unmittelbaren Kassenbereich an den anderen Tischen, weil ich eben schnell war und ja auch nie laut wurde.
Was hättest du gemacht, wenn Gewalt unausweichlich geworden wäre, weil Polizei reinkommt, dich stört?
Dann wäre es gelaufen gewesen. Das habe ich ja gesagt. Ich habe das immer ausgeblendet. Also diese Gedanken gar nicht zugelassen. Das, was ich ja sagte. Ich habe ja einfach ungeheures Glück gehabt. Weil mir wird immer gesagt, oh, er ist nie auf frischer Tat gefasst worden und hat 11 Jahre lang Banken überfallen. Aber ich habe auch einfach unheimliches Glück gehabt, dass nicht in dem Moment irgendein Rambo in der Bank stand oder ein Polizeibeamter mit einer Kanone, der im Zivil dort war. Dann wäre gar nichts passiert. Wäre es das gewesen. Und ich hatte einfach nur Glück und ich hätte natürlich nie was unternommen. Was hätte ich denn machen sollen?
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass du dir mit der Schreckschusspistole auch hättest in den Mund schießen können. Irgendwie.
Ja, das wäre für mich die letzte Wahl gewesen, aber niemals gegen jemand anderen vorzugehen. Das war immer die ganz klare Linie. Deswegen ja auch die Tragikomik, wie ich dann nachher, nachdem ich alles abgeschlossen hatte, dann in Lissabon verhaftet worden bin von Interpol und dann meine große Liebe gefunden hatte und das dann gar nicht mehr machen konnte. Das war mein ganz klarer Plan, weil mir war klar, dass ich niemals ins Gefängnis gehen würde. Also ich wollte mich niemals gefangen nehmen lassen. Deswegen war das so geartet, dass die erste Kammer, also der Lauf der Pistole war immer leer. Die erste Patrone im Lauf war leer, die ich dann durchgezogen habe. Und die zweite Patrone war eine Schreckschusspistole, die geladen war. Und ich habe die erste ganz bewusst leer gesetzt, falls aus welchen Gründen auch immer der Abdruck gedrückt worden wäre, dass ich niemand hätte verletzen können. Und die zweite Patrone war dann für mich. Und ich hatte mich dann eben von meiner besten Freundin damals, die Medizinstudentin war, informieren lassen, dass eben auch eine Platzpatrone im um den Lauf geschlossenen Mund das Hirn implodieren lässt und man tot ist. Und das war immer für mich der letzte Ausweg. Deswegen bin ich auch immer reingegangen, die Sterne oder der Tod, das war ja so mein Satz.
Was Rainer hier beschreibt, ist psychologisch deswegen so spannend, weil es die exakte Definition von Flow ist. Flow ist das Gefühl, das dann entsteht, wenn man sich in der idealen Balance befindet zwischen Anforderungen und eigenen Fähigkeiten. Andersrum gesagt, wenn das, was ich mache, schwieriger ist als meine Fähigkeiten es zulassen, dann bin ich überfordert, ich bin frustriert. Und umgekehrt, wenn das, was ich mache, viel zu einfach für das ist, was ich eigentlich kann, dann bin ich gelangweilt. Flow liegt also genau hier zwischen und Rainer Laux scheint seinen Flow gefunden zu haben. Für mich ist hier der Eindruck, dass Rainer Laux auf den ersten Blick funktioniert wie eine Maschine, also der Zorro, der alles durchzieht, was zu tun ist, eine Art Held. Hinter der Maske läuft alles perfekt, die Rädchen greifen ineinander. Aber für mich ist der Mensch Rainer Laux viel spannender als die Maschine, die er ist. Ich habe mich gefragt, war er glücklich in der Zeit?
Nein, weil ich etwas entdeckt habe auch. Zum einen die Gründe, die wir eben benannt haben, dass ich dieses Moment der Bedrohung ausgeblendet habe. Dadurch kann ich das Ganze nicht so großartig sehen. Kann ich nicht. Und wenn ich es lese oder höre, dann oder Kommentare höre, positive Kommentare, dann sage ich, lass mal sein. Ne? Du siehst das Gesamte nicht oder ich sage gar nichts dazu, weil ich das auch nicht immer wieder versuchen kann zu erklären. Also von daher, ich sehe das alles nicht so großartig an, wie das von anderen dann dargestellt wird.
War das für dich auch ein Aufräumen im Kopf, diese Bücher zu schreiben?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja.
Und heute ist alles sortiert?
Sortiert? Ja, auf jeden Fall. Ich würde das schon sagen. Ich würde das schon sagen. Und wird das ganz Eigenartiges ist passiert. Ich hatte ja immer gedacht, okay, das ist abgeschlossen. Nach dem Öffnen war es auch. Und ich lebe völlig frei. Und ich habe überhaupt keinen Druck. Und ich fühlte mich nie verfolgt. Und als ich dann das erste Mal nach der Gefangenschaft in Freiheit war, da merkte ich, dass ich die ganze Zeit doch so etwas wie einen ganz sanften Ring um meinen Hals hatte. der mich eingeschnürt hatte, den ich aber nicht wahrgenommen habe. Das habe ich erst wahrgenommen, als ich in Freiheit war. Dass es nicht so war, dass ich diese 11 Jahre immer frei gewesen war und nur frei gelebt habe, sondern dass im Hintergrund schon so ein Moment des Gejagtseins da war.
Was hat dich ins Gefängnis gebracht? Was war dein Fehler?
Ja, dass ich eben gegen meine eigenen Regeln verstoßen habe und jemanden eingeweiht habe. Und zwar meine sogenannte beste Freundin, die es dann im Bett jemanden weitergegeben hat, in dümmlichem Stolz, von dem ich sie immer gewarnt hatte, der dann selber in Schwierigkeiten kam und dann ins Gefängnis kam und mich dann denunziert hat. Und deswegen bin ich dann, als ich eigentlich diese Karriere abgeschlossen hatte oder diese Bankräuberzeit abgeschlossen hatte, in Lissabon verhaftet worden. Ich bin ja nie auf sogenannter frischer Tat ertappt worden.
Es gab den letzten Banküberfall in Deutschland.
Ja.
Von da kommst du zurück nach Lissabon.
Ja.
Und da wirst du sofort festgenommen?
Nein, nein, ich komme nach Lissabon und fahre dann an die Algarve. Mein Traum war, ein Open-Air-Kino am Tejo zu eröffnen, an der Mündung des Tejo zum Atlantik. Und kam zurück nach Lissabon, wollte nach Cheyenne sehen und meine Liebste, meine portugiesische Liebste, und komme in die Pension und treten zwei Kriminalbeamte von Interpol aus dem Schatten des Treppenhauses und sagen, sie sind verhaftet.
Und dann geht's vor Gericht?
Na, dann geht's erstmal in die Massenzelle. Dann wurde
Untersuchungshaft?
Dann wurde ich ins Polizeigefängnis in Lissabon überstellt und war dann in der Massenzelle, wo wir 26 Gefangene auf 35 Quadratmeter waren, bevor dann nach Birnbrittel Monate das Ausliebungsverfahren abgeschlossen war und ich dann nach Deutschland ausgeliefert worden bin.
In Deutschland gibt es zwei Prozesse. Beim ersten wirst du freigesprochen, weil man nicht genug Beweise gegen dich hat.
Ja, vor allen Dingen, weil ich die Gutachten aufs Kreuz legen konnte, weil es hatte sich alles auf das Größengutachten am Ende konzentriert, weil es gab die Aussage, die Denunziation, die wir zerpflücken konnten. Der Denunziant war dann völlig betrunken vor Gericht, weil das Gericht feststellte, die Aussagen, die in seinen Äußerungen enthalten sind, die hätte er auch der Zeitung entnehmen können. Das wäre kein explizites Täterwissen, was der Voraussetzung gewesen wäre, um mich überführen zu können. Und dann hatte man sich auf das Größengutachten versteift und ich hatte sehr schnell erkannt, dass die Videogröße das größer war als ich. Und ich habe dann diese Videogröße, es wurden dann unregelmäßig Größenmessungen an mir vorgenommen, um das abzugleichen mit der Tätergröße in den Videos. Und ich war dann wirklich nur darauf fokussiert, zum einen, man kann sich kleiner machen, diese Größe auch permanent zu halten, und bin dann auch jeden Morgen, um 6 Uhr ist immer im Becken im Gefängnis, um 4 Uhr bin ich aufgestanden und habe dann immer, solange ich konnte, in Etappen, in Intervallen, den Zellentisch gehoben, um dann noch eine Reduzierung der Körpergrößen zu erreichen, womit man auch nochmal 2-3 Zentimeter erreichen kann. Am Abend ist man ja auch 2-3 Zentimeter kleiner als am Morgen durch die tägliche Abnutzung und hatte nachher eine Differenz von 8 Zentimetern und damit war ich als Täter ausgeschlossen.
Dann gibt es ein zweites Gerichtsverfahren?
Ja.
Weil?
Ja, mein Anwalt meinte ja, der Haftbefehl in Köln wird ja sofort aufgehoben. Nach dem Freispruch hier in Köln haben sie ja gar nichts. Und da kam ich aber an einen Scharfrichter. Also der hatte noch nie einen Freispruch ausgesprochen. Und dann ging das wieder von vorne los mit den ganzen Gutachten und noch einem zusätzlichen Gutachten. Und zwar ein computersimuliertes Größengutachten von einem Professor, der ein eigenes anthropologisches Institut hatte und schon viele Bankräuber überführt hatte. Und dieses Gutachten konnten wir auch zertrümmern, weil wir nachweisen konnten, dass die Basiswerte auf Annahmen basierten. Und
trotzdem.
Und das Ergebnis war dann, dass wir haben den Freispruch gefordert. Der Staatsanwalt hat 5 Jahre für 2 der angeklagten Überfälle im minderschweren Fall gefordert. Und der Richter hat dann 10 Jahre für alle 6 angeklagten Fälle im schweren Fall ausgesprochen. Und dann sind wir in die Revision gegangen, die sich auf 9 Paragraphen stützte, der gerade eingeführt worden war. Früher gab es keine Unterscheidung zwischen einer geladenen und ungeladenen Waffe. Und da war gerade ein neuer Paragraph eingezogen worden, dass die Strafe bei einer ungeladenen Waffe eine geringere ist. Und dann ist es eben zu 8,5 Jahren Haft gekommen.
Über einen unglaublich langen Zeitraum hinweg hast du aber trotzdem das Gericht die ganze Zeit belügen müssen. Ich stelle mir das hart vor, so einem Gutachter zu erklären, ich war es nicht, einem Richter, einem Staatsanwalt.
Das ist ein einziges Spiel, natürlich. Man wirft Nebelkerzen, man versucht zu verwirren, man versucht auch zu provozieren. Und das war ein absoluter Kampf, den wir da geführt haben. Und um auf die Lüge zu kommen, man hat als Angeklagter das Recht zu lügen. Also das ist sogar ein Recht, dem ich nur nachgekommen bin.
Du wirst dann ins Gefängnis gebracht.
Das ist eine andere Kategorie. Man ist vorher Untersuchungshäftling und dann ist man Strafhäftling, so nennt sich das. Ne? Dann ist man verurteilt. Vorher gilt man ja immer noch als unschuldig. Wir hatten ja immer von Etappen zu Etappen gelebt. Verstehst du? Also ging ja von einem Prozess zum anderen und dann von der Revision zur nächsten Revision.
Mit wir meinst du dich mit und deine Freundin?
Ja, genau. Ja. Cheyenne und ich. Und wir hatten ja immer geglaubt, dass es nach der nächsten Etappe das zu Ende sein würde. Und da wusste ich dann, jetzt muss ich es rigoros beenden. Das habe ich dann auch gemacht. Und wir hatten das ja jahrelang durchgehalten, obwohl sie wussten genau, der Mann hat eine Achillesferse, wo wir ihn packen können. Das ist seine Liebe. Und die haben... Über 3 Jahre hat man mir keine Besuchserlaubnis gegeben. Ich habe sie also über 3 Jahre lang nicht gesehen. Mit der fadenscheinigen Begründung, sie könnte als Zeugin gehört werden. Was natürlich nie stattfand, was auch klar war. Und sie auch nie nach Deutschland gekommen wäre und auch nicht hätte kommen brauchen, weil sie eine Ausländerin ist. Das war dann schon hart, weil ich wusste, das war's jetzt. Und wir blieben dann natürlich weiter in Kontakt und sind heute sehr gute Freunde. Aber wir haben es natürlich nicht geschafft. Es war auch nicht zu schaffen. Über 7,5 Jahre.
Du kommst dann nach dieser elendlangen Zeit irgendwann wieder frei, raus aus der Gefängniszelle, geht da die Tür auf, wie man es auch aus dem Film kennt, dann steht man da?
Ja, bei mir war es absolut so, weil, ja, weil bei mir war ja niemand, der mich erwartet hat. Ich hatte ja so gut wie keinen Besuch. Ich hatte einen deutschen Freund, der alle paar Monate kam und meine meisten Freunde waren in Portugal. Und es war auch so, die portugiesischen Freunde hielten alle zu mir, standen alle zu mir und von den deutschen Freunden, entweder wurde ich verraten oder ja, man hat Abstand genommen und nur ein deutscher Freund stand zu mir und der ist alle paar Monate gekommen. Und da war es dann wirklich so, dass ich rauskam und ja, es war wie eine Explosion. Ich fand das okay. Es war niemand da, aber ich war frei. Ich war auch niemandem verpflichtet. Ich musste jetzt nicht mit jemandem irgendwo hinfahren, sondern ich bin als erstes in den Wald gelaufen.
Hattest du noch Geld?
Also zum einen wurde, ich habe ja gearbeitet. Ich hatte sogar einen privilegierten Job aufgrund meiner... Ja.
Ich meine von den Bankräubern?
Nein.
Weg, alles
das
weg.
Das war alles weg.
Hätte man auch wahrscheinlich nicht behalten dürfen.
Ja, ja, natürlich, klar. Das, was man bei mir gefunden hat, das wurde alles eingezogen. Ne? Das ist ja klar.
Wie verdienst du heute dein Geld?
Heute? Ja, mit verschiedenen Jobs. Ich gebe Nachhilfe, da mache ich Wohnungsauflösung. Ja, ich bin mit Lesungen unterwegs.
Mit deinen beiden Büchern?
Mit meinen beiden Büchern. Ich schreibe an einem neuen Buch. Ich gebe jetzt erstmal im privaten Bereich. Ich mache jetzt die Website fertig und Anfang des Jahres will ich Kurse in Creative Writing geben. Das finde ich total faszinierend, weil ich immer geliebt habe, auch zu unterrichten. Ich habe auch gerne als Erzieher gearbeitet. Ich habe gerne mit sogenannten schwerziehbaren Jugendlichen damals gearbeitet, habe immer gerne Nachhilfe gegeben und gerne mit Menschen gearbeitet.
Worauf kommt es beim Creative Writing an?
Ja, Mut zum Schreiben zu haben, einfach loszulegen. Ja, es fließen zu lassen, es herauszulassen. Also das ist erstmal das Wichtigste, dass man einfach die Liebe zum Schreiben hat und dass man es macht und dass man es auch trainiert. Und dass man auch anfangen sollte mit Tagebuch, mit kleinen Eintragungen, dass man nie aufhören sollte.
Was ist deine größte Stärke heute?
Ich glaube, dass ich mich aufs Wesentliche fokussieren kann, was ich auch durch die Gefängniszeit gelernt habe, dass man einfach, dass es so viele Probleme gibt, die so lächerlich nichtig sind, sondern dass ich wirklich mich auf das Wesentliche konzentrieren kann und mit vielem überhaupt nichts anfangen kann, was Leute umtreibt.
Du bist heute dann, wie wir alle im Laufe des Lebens, der du bist, aufgrund deiner Vergangenheit. Würdest du wieder tun, was du getan hast?
Nein. Einfach aufgrund dessen, dass ich heute das ganz klar sehe, was ich damals verdrängt habe.
Die Gewalt gegenüber den anderen?
Diese Bedrohungssituation, die würde ich niemals mehr auslösen, ja.
Ich dachte die ganze Zeit, es muss doch bei dir irgendwie diesen Moment geben, wo du nicht knickst, aber wo vielleicht sich mal von diesem tollen Image, was du ausstrahlst, von dieser unglaublichen Energie, die von dir ausgeht, was abbröckelt. Das passiert aber nicht. Und gerade, glaube ich, deswegen, weil du anerkennst, dass da eigentlich ganz viel von bröckeln müsste, wegen dieser Bedrohungssituation, wegen diesem
genau
selbstdarstellerischen, aber dass du das so anerkennst, dass du da so mit umgehst, da sehe ich eigentlich die Größe drin und nicht in dem, yo, ich schmeiß hier 20-Euro-Scheine noch rein und, ne?
Darauf war ich im Nachhinein überhaupt nicht stolz,
als ich
mir das nochmal vorgestellt habe. Aber ich habe auch so gelebt, das ist wirklich ein Leben auf der Überholspur gewesen. Ich bin ja ein sehr reflektiver Mensch, merkst du ja, auch ein analytischer Mensch und der auch mit seinen Selbstzweifeln umgeht und sich denen stellt. Aber dieses Leben war einfach so wild und so schnell und wüst. Das war wirklich so ein Leben auf der Überholspur, dass ich das überhaupt nicht reflektiert habe. Ne? Und wenn ich das heute sehe, das ist ja eine sehr provokante Geste auch. Das ist keine schöne Geste, das ist auch kein schönes Bild. Sondern es ist eigentlich eine respektlose Geste eigentlich Ausgelieferten gegenüber. Und das habe ich erst später gesehen. Vieles habe ich erst später gesehen. Also die Zeit im Gefängnis hat mich sehr scharf gemacht, sehr konturiert. Nicht nur die Zeit, die ich hatte, sondern vor allen Dingen auch der Kampf, in dem ich permanent stand. Und da war ich natürlich gut vorgebildet. Ne? Dieser Grabenkrieg, den man dort führt. Aber dort habe ich mich wirklich dann konturiert, das kann man sagen. Habe diese Schärfe bekommen und noch so ein Selbstzweifeln, mit dem ich dann auch gut leben kann. Ne?
Für mich ist Rainer Lauchs größte Stärke, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Der Mann ist in der Lage, wie kein anderer, Flow aufzubauen. Doch scheinbar braucht es das Gefängnis, also diese maximale Form der Autorität für Rainer Lauchs, um einen neuen Blick auf das Leben als Ganzes zu bekommen. Raus aus dem Sog, raus aus der Sucht nach dem Kick hin zu einer inneren Ruhe. Nach 13 Banküberfällen und Jahren im Gefängnis habe ich das Gefühl, dass Rainer Lauchs heute irgendwie auf so eine Art Welle aus regelrechtem Flow durchs ganze Leben surft. Banken haben Rainer Lauchs nie so ganz losgelassen. Heute arbeitet er beim Dachverband der kritischen Aktionäre für die Rechte von Kleinanlegern gegenüber Großbanken. Damit bleibt er seinem Lebensthema treu. Er bekämpft die Bankenindustrie mit voller Energie, nur dieses Mal legal. An der Stelle erstmal lieben Dank fürs Zuhören. Unsere nächste Geschichte beginnt im Badezimmer von Anna Kunze. Wie jeden Mittwoch putzt Anna das Bad und hängt gerade mit dem Lappen in der Badewanne, als sie eine Stimme hört. Sie dreht sich erschrocken um, aber da ist niemand. Als sie das ganze Haus durchsucht, stellt sie fest, dass auch da niemand ist. Das Badezimmer hat Anna vor 7 Jahren geputzt. Doch die Stimme meldet sich noch heute. Die Geschichte von Anna Kunze das nächste Mal hier in Extremen Köpfen. Das war In extremen Köpfen. 8 Folgen sind kostenlos online. Und wenn du möchtest, dass es weitergeht, dann sag mir das bitte, indem du jetzt in deine App auf Abonnieren klickst. Vielleicht kannst du mir ja sogar bei Gelegenheit eine Bewertung dalassen. Ich lese alles durch und nehme wirklich richtig viel daraus mit. Der Plan ist, dass jetzt erstmal wöchentlich eine neue Folge dazukommt. Und wenn du darauf nicht warten möchtest, dann kannst du jetzt auf podimo.de schon bis zur 6. Staffel alles durchhören. Podimo ist eine Podcast-App, die diese Arbeit hier möglich macht. Klar, das Abo dort kostet was, aber nicht viel mehr als 2 Kaffee im Monat. Und dazu musst du wissen, dass meine kleine Redaktion und ich wirklich viel Arbeit in die Auswahl der Gäste, die Recherchen, den Schnitt, die Reisen und so weiter stecken. Und das ist eben nur möglich, weil manche von euch schon ein kostenpflichtiges Abo haben. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr sorgt dafür, dass wir solche Geschichten hier hören können. Das heißt, wenn ihr Lust habt, schaut da mal vorbei. podimo.de/extrem. Unter diesem Link habe ich für euch einen kostenlosen Probemonat rausgehauen. 30 Tage für über 40 Folgen in extremen Köpfen. Das könnte ja dann schon fast reichen. Podimo. podimo.de/extrem. Würde mich riesig freuen, wenn wir uns da hören.